Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so dass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist? Alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach erschlagen wurden. Meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil. Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum. Und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon 3 Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Evangelium Jesu Christi. Die Texte, die wir heute hören, die sind so ungefähr so Fastenzeit pur. Es geht um Umkehr. Im Evangelium ist Folgendes passiert: Also Pilatus, der auch bekannt ist für seine Brutalität, hat Leute, Galiläer, beim Opfern umbringen lassen. Und es kommen andere zu Jesus und erzählen ihm das, vermutlich entsprechend aufgeregt, wenn sowas quasi in der Nachbarschaft passiert. Das könnte einem selber ja auch passieren. Und vermutlich, Jesus scheint es jedenfalls anzunehmen, wenn er sagt: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sündern waren, weil das passiert ist, alle anderen aber nicht? Vermutlich versuchen sie oder machen sie das, was wir alle machen, wenn irgendwas für uns Aufrüttelndes oder uns Irritierendes passiert. Wir versuchen es irgendwie zu verstehen und einzuordnen in unser System, das wir von der Welt, vom Leben, in unsere Vorstellungen, die wir eben haben. Und hier ist das System, auf das Jesus sich bezieht, mit diesen Worten: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren oder größere Sünder waren? Bezieht er sich auf das System, das Alte Testament, denn wie einen roten Faden durchzieht, den sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang, der letztlich im Bund gründet, im Bundesschluss mit Gott. Das läuft nämlich so: Wer den Bund hält, also die Gesetze und Gebote und so weiter hält, der hat Segen im Leben, das äußert sich ganz diesseitig in Wohlstand, in Gesundheit, in glücklichen Beziehungen, gesunden Kindern, in Vieh, das gesund ist und gesunde Hühner, die gesunde Eier legen und. Also in einem gelingenden, glücklichen Leben. Und wer den Bund nicht hält, der hat Fluch in seinem Leben. Und das bedeutet Unfriede, Krankheit, Unzufriedenheit in der Familie, Streit, wirtschaftliche Fehlschläge, es geht ihm auch wirtschaftlich nicht gut und so weiter. Ein Zusammenhang, der man mag ihn vielleicht als primitiv ansehen, aber der, in dem wir oft selber genauso drin stecken. Also man muss sich mal vor allem die Gabengebete der Messe durchlesen, um zu lernen, dass wir, indem wir Jesus oder sozusagen als das Opfer Jesu dem Vater darreichen, doch irgendwie erwarten, dass der Vater dann mal so ein bisschen was an Gnade und so weiter runterwachsen lässt. Damit. Oder wenn ihr die ganzen, diese ganze Ablassgeschichte im 16. Jahrhundert oder auch heute die Versprechen, die Gott gemacht werden, damit irgendein Geschäft gelingt, Mann oder andere gesund bleiben oder gesund werden, dann blüht eigentlich das eher in seiner vulgären Form auch nochmal auf. Aber das ist ein Modell, wie die Leute damals und eben auch heute versuchen, mit Ereignissen irgendwie klarzukommen, das Belastende irgendwie wegzubekommen, indem man versucht, es einzuordnen. Wenn bei uns irgendwas geschieht, Tsunami vor ein paar Jahren, dann ist die erste Frage, auch wenn man sonst mit Gott nicht allzu viel am Hut hat, aber doch die erste Frage, dass er zur Verantwortung gezogen wird, wieso das überhaupt, wieso er sowas zulassen kann, wo er doch allmächtig und gütig ist. Und dann kommen die Kirchenleute und geben irgendwelche Antworten, die man versteht oder nicht versteht, oder auf jeden Fall, also es dient dazu, mit der Erregung, mit dem Schrecklichen, was da passiert ist, irgendwie das einzuordnen und auf die Weise es wegzukriegen. Ja, Jesus ruft da zur Umkehr auf. Und die besteht offenbar nicht darin, dass er das Modell des Tun-Ergehens-Zusammenhangs für falsch erklärt oder es durch ein anderes ersetzt. Also das ist nicht nur ein Umdenken, sondern diese Umkehr geht viel tiefer. Und eigentlich glaube ich, dass sie lautet, weg von den eigenen Versuchen, das Leben irgendwie zu begreifen und zu bewältigen, hin zu einem Vertrauen. Wenn wir in der Meditation da sitzen und uns mal wieder wie meistens beim Denken ertappen, dann hat das Denken, dieses Denken weitgehend auch die Form, dass wir irgendwas, was uns in uns rumort, dass wir vielleicht gar nicht genau wissen, was es ist, versuchen zu begreifen, zu erklären, zu verstehen und dadurch zu entschärfen. Wenn ich eine Schublade finde, wo ich denke, ah ja, das ist es, und mache die zu, dann ist sozusagen der störende Impuls erstmal weg. Der ist beseitigt. Wir wissen allerdings, dass das oft nicht sehr lange anhält, weil wir merken, naja, so ganz hat die Schublade jetzt auch wieder nicht gepasst. Muss dann nochmal nachdenken, vielleicht finde ich bei den vielen Schubladen irgendwie eine bessere Ablage, die das besser erklärt, damit Ruhe ist. Wir versuchen einzuordnen. Aber die Frage ist, also das klappt schon bei kleinen Sachen nicht gut, aber es ist eigentlich bei schlimmen Sachen, bei Krankheit oder sogar bei Tod, was ist denn da einzuordnen? Auch wenn wir wissen, wir müssen sterben, wenn der Tod dann kommt, und zwar zu mir, jetzt, so jung, wo ich noch so fit bin, mit 85. Was ist denn da zu erklären? Welche Erklärung kann denn irgendwie, was da mit mir geschieht, das mit mir jetzt und das Ausmaß, wie ich das erlebe, welche Erklärung könnte denn da was erklären? Also ich verstehe diesen Text und diesen Aufruf zur Umkehr als ein Aufruf zu hört auf, es gibt, also ich sage es, hört auf, verstehen zu wollen oder erklären zu wollen. Natürlich gibt es Bereiche, wo Dinge, wenn das Auto nicht gescheit fährt, dann ist es gut, man hat eine Erklärung, damit man es reparieren kann. Also das ist klar. Aber so was das Leben angeht, hör auf, deine Kräfte in das Verstehen wollen zu reinzubuttern. Viel wichtiger ist, dass du dich anvertraust. Dieses Anvertrauen würde dann heißen, dass man aufhört, irgendwas verstehen zu wollen. Und dass man, was man gerade erlebt, erlebt. Dass man das durchlebt. Dass man das, was in der Wirklichkeit jetzt ist, in seiner eigenen Wirklichkeit, auch in seinem Bewusstsein da sein lässt. Ohne Erklärungen, sondern das einfach da sein lässt. Das ist das, worum es in unserer Meditation geht. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Text, den wir vor 2 Tagen aus den Upanishaden lasen. Dieser, glaub, Narada, der alles studiert hat, der alles versucht hat, sozusagen die ganze Welt in ein möglichst ausgefeiltes System des Verstehens hineinzubringen und bekennen muss, dass er am Leiden gescheitert ist, dass das alles nichts genützt hat und der Weise ihm dann sagt, alles, was du studiert hast, alles, was du gelernt hast, ist nur Name. dann kann der Ausweg nicht sein, das System, das man hat, durch ein anderes, vielleicht besseres zu ersetzen. Das System bleibt System, sondern den Versuch, die Wirklichkeit in ein verständliches System zu bringen, aufzugeben und sich anzuvertrauen. Als deine Mitschwester Edeltrud starb, die ich kannte, weil die hier Kurse gemacht hat, an Krebs, ziemlich schnell, habe ich sie besucht und gefragt, Edeltrud, wie machst du es denn mit dem Sterben? Das finde ich ja eine, man kommt ja selber mal dran, da möchte man schon gern wissen, wie andere das machen. Und Edeltrud sagte, alle hier glauben, dass ich ganz fromm sterbe und ganz viel bete, aber das kann ich gar nicht. Ich versuche wahrzunehmen und dabei zu bleiben, was ich von mir empfinde. Das ist alles. Wenn ich anfange, drüber nachzudenken, werde ich verrückt. Also ich bleibe möglichst in der Wahrnehmung von dem, was mich jeweils halt irgendwie anspringt. Ja, ich glaube, dass es das ist, worauf es ankommt. Und dieses Gleichnis am Ende, da geht es meines Erachtens genau um die zwei Typen, die die beiden Möglichkeiten darstellen. Der eine, der Herr, das ist der mit dem System. Der hat den Feigenbaum. Der Feigenbaum ist dazu da, dass er Früchte bringt. Jetzt geht er da schon 3 Jahre hin und guckt, bringt keine Früchte, ist enttäuscht, weil die Wirklichkeit nicht so ist, wie das System das vorsieht. Also Pech für die Wirklichkeit, weg mit dem Feigenbaum. Der andere, er ist der Herr. Ein System haben, in das die Wirklichkeit sozusagen, in der die Wirklichkeit drin sein soll, da herrscht man. Wissen ist Macht. Der andere, der Weingärtner, von dem glaube ich, dass er aus der Annahme lebt. Im Vertrauen leben heißt aus der Annahme leben. Erstmal nehmen wir mit dem Vertrauen, das wir haben, was ist, an. Annehmen heißt, was ist, im Bewusstsein dalassen. Ich muss es nicht doll finden. Es muss nur da sein dürfen für mich in meinem Bewusstsein. Das tue ich mit dem Vertrauen, das ich habe. Ein bisschen Vertrauen haben die meisten Menschen, sonst kann man gar nicht leben. Wenn ich das mache, dann mache ich umgekehrt die Erfahrung, dass ich angenommen bin. Angenommen mit dem, was ich auch an Mangel, an Enttäuschung im Dasein lassen der Wahrnehmung, die mir vielleicht unangenehm ist, was ich da von mir erfahre. Die offenbart mir nämlich was über mich. Und da merke ich, dass ich da sein darf. Die Bibel würde sagen, als Sünder. Als jemand, der nicht lieben kann, als jemand, der hilflos ist, als jemand, der sich nicht entscheiden kann, aber denkt, er sollte. Und. Aus der Annahme, die ich erfahre, wächst mehr Vertrauen und wächst mehr Annahme. Und das sieht man hier in dem Weingärtner. Der wird schon auch denken, dass der Feigenbaum Früchte bringen soll. Tut er aber nicht. Und genauso wie er mit sich leben lernt, mit sich und seinen Gebrechen und seinen Mängeln, er ist auch nicht so, wie er sich's vorstellt, er selber. Und kann das aber annehmen. Genauso kann er den Feigenbaum annehmen, der auch nicht ist, wie er vielleicht sein sollte. Und noch was mehr, er versucht ihm zum Leben, zum Früchtebringen zu verhelfen. Helfen zu leben. Diese Hilfe zum Leben besteht eben genau in diesem Vertrauen lernen, in diesem Annehmen lernen, an sich heranlassen, überhaupt erstmal. Und so verhält er sich gegenüber dem Feigenbaum. Wir haben jetzt noch eine Woche Zeit hier miteinander und die Übung heißt eigentlich Vertrauen lernen, indem wir lernen, was ist, was wir als unsere Wirklichkeit entdecken, auch sein zu lassen, da sein zu lassen und sich zeigen zu lassen, was das ist, was es damit auf sich hat. Wenn Veränderung, dann wächst sie daraus. Alles andere ist nur Hirnfack und guter Wille und Gewalt.